Neulich ist mir in Hamburg etwas passiert, was mir sonst nur auf Reisen passiert. Deswegen muss ich es an dieser Stelle im Podcast erzählen, Sophie.
Ich bin gespannt.
Und zwar, ich war an einem Bücherschrank in meiner Mittagspause, so einer von diesen Schränken, die in der Stadt stehen, in denen man seine alten Bücher, gebrauchten Bücher reinstellen kann und neue, alte herausholen kann. Genau, ich stand da und dann hat sich so ein Dude neben mich gestellt, hat auch so ein bisschen herumgeforstet und hat da so eins herausgezogen, hat es mir hingehalten und meinte, das ist richtig gut. Und ich meinte so, hey, krass, okay, warum so? Und hat erzählt, ja, dies, das, so, warum der Autor irgendwie zwar eine problematische persönliche Meinung hat, ich sollte keine Kolumnen von ihm lesen, aber das Buch ist richtig genial und dies, das, den und den Preis hat er gewonnen. Und ich war so, wow, so viel Information, aber sehr cool. Und er meinte, er hat das schon, ich soll es mitnehmen. Ich meinte, okay. Und dann haben wir uns einfach noch weiter unterhalten über Literatur und sowas. Und es war halt super angenehm, weil es war sehr einfach so platonisch, nicht aufdringlich, einfach ein schönes Gespräch auf der Straße mitten in Hamburg. Und dann kam noch ein anderer Kumpel von ihm dazu und haben wir uns zu dritt unterhalten über Literatur und über Gedichte. Und dann meinten die zwei irgendwann so, ey, noch Bock auf einen Kaffee so? Und dann haben die auch noch die vierte Person, die da am Schrank war, gefragt. Aber die meinte so, nee, danke, so, sie muss weiter. Und ich war auch erstmal so, ich weiß nicht, so, ich habe eigentlich eine Mittagspause, aber dann waren die irgendwie so, meinten die so, ja, okay, alles gut, kein Stress, so, und dann dachte ich so, komm, die sind wirklich so nett und unaufdringlich und so, und es ist einfach gar nicht so dieses typische unangenehme Gefühl, das man sich vorstellen könnte, und ich war so, ja, komm, doch eine halbe Stunde, aber da muss ich leider auch schon weiter. Und dann meinten die so, cool, und dann sind wir noch so in so einem Park, in so einem so Parkcafé und haben uns da so hingesetzt und haben über Yuval Harari geredet und über alles Mögliche und es war so richtig random, weil die waren einfach so gar nicht so pretentious, sondern einfach ultra, ultra funny und irgendwie so sehr kreativ, kopfmäßig unterwegs und ich dachte mir so, wow, das war so toll. Nach einer halben Stunde bin ich dann auch einfach weggegangen wieder und wir haben auch keine Kontaktdaten ausgetauscht, aber es war so eine Reiseerfahrung, weißt du, sowas, was voll sonst nur passiert, wenn man irgendwie solo irgendwo reist und irgendwie andere Reisende trifft. Und ich war so dankbar dafür, so etwas einfach zu Hause erleben zu können. Ja, das wollte ich erzählt haben.
Ja, wow, richtig schöner Moment, oder? Richtig schöne Begegnung. Ich weiß voll, was du meinst mit so einer Reisebegegnung, weil man das Gefühl hat, dass einem sowas in Deutschland nicht so oft passiert.
Ja.
Und das ist so typisch dieses auf Reisen, man trifft sich, man hat eine gute Zeit und dann geht man wieder auseinander. Und das ist so eigentlich hier gar nicht so üblich.
Voll.
Und deswegen kann ich voll verstehen, was dich daran so begeistert und es klingt richtig... Richtig toll, richtig intellektuell.
Ja, es geht. Also ich glaube, der eine kam auch gerade aus der Bar, weil er in der Bar gekellnert hat und die ganze Nacht quasi durchgekellnert hat. Und dann lief er auch noch so, also es war ja irgendwie vormittags oder ja, irgendwie 11, 12 Uhr oder sowas. Und er lief so mit seinem Bier herum. Also ich glaube, es war so semi-intellektuell, so intellektuell, aber so ein bisschen so, weißt du, so eigentlich eher die Art Gespräch, die du so um 3 Uhr nachts führst. Aber super funny einfach.
Ja, aber trotzdem mega. Eine Reisebegegnung mitten in Hamburg.
Toll. Ja, genau. Soweit, so gut. Hi und herzlich willkommen bei Soweit, so gut, dem Reisepodcast von dir, Sophie.
Von mir, hallo, ich bin Sophie.
Und von mir, Sophia. Wir sitzen gerade jetzt in Essen und Hamburg. Aber wir werden heute ganz, ganz, ganz weit weggehen, beziehungsweise wir werden in Gedanken schon vorausblicken auf eine ganz, 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 ganz weit entfernte Reise. Aber quasi sind wir auch noch hier und jetzt genug mit dem ganzen kryptischen Geblabbere. Es geht nämlich heute um einen riesigen Traum, den du, Sophie, dir erfüllst. Es geht nämlich um deine große Weltreise.
Ja, ganz genau.
Ich finde ja schon allein dieses Wort Weltreise so fantastisch. Also es ist so die Art Begriff, den man irgendwie so immer im Kopf hatte, den es irgendwie immer gab, aber irgendwie wirkte der auch immer richtig weit entfernt, finde ich, weil so, wer macht wirklich eine Weltreise so?
Ich weiß genau, was du meinst. Das ist so ein großer Traum und es ist irgendwie so ein großes Ding, weil man das Gefühl hat, es umfasst so viel und gleichzeitig ist es so fern und gerade ist es irgendwie auch doch wieder so nah, weil es jetzt doch langsam näher rückt und genau darüber wollen wir heute sprechen.
Exakt. Ja, es ist fantastisch, aber euch wird natürlich, wenn ihr unseren Podcast dann weiterverfolgt, ganz viel Live-Content von der Weltreise erwarten. Aber bevor es überhaupt so weit kommen kann, brauchen wir natürlich die Vorbereitung. Denn so eine Weltreise in der Regel und im Idealfall findet die ja nicht einfach so von heute auf morgen statt, so ich gehe jetzt mal los und begebe mich jetzt auf meine Jules Verne in x Tagen um die Welt Weltreise.
Leider nicht.
Nee, sondern es kostet super viel Zeit und Aufwand und Planung. Und du und ich, Sophie, wir haben uns ja schon viel darüber unterhalten, was du alles tust, tagtäglich und auch schon wirklich seit geraumer Zeit. Aber mich würde jetzt wirklich super interessieren und ich hoffe, unsere HörerInnen auch, wann findet man einen richtigen Zeitpunkt? Wie ist das mit dem Geld? So wirklich diese Hard Facts, die vielleicht auch nicht unbedingt Spaß machen, die nicht das sind, woran man per se denkt, wenn man an eine Weltreise denkt, die aber eben doch dazugehören. Und vielleicht gibt es ja unter euch, den HörerInnen, auch Leute, die eine Weltreise planen oder mit dem Gedanken spielen und dann könnte das hier eine gute Hilfe sein, um zu schauen, was muss ich alles abgehakt haben von meiner Bucketlist, also Planungsbucketlist und welche Punkte gibt es vielleicht zu beachten, welche habe ich vielleicht noch nicht im Kopf gehabt und wie geht man das vielleicht am besten an? Genau.
Absolut. Also schon mal vorweg, das hast du ja gerade auch schon mal kurz angesprochen, diese romantische Idee, so ich schmeiß jetzt einfach alles hin und ich erfülle mir jetzt meinen Traum von einer Weltreise, vielleicht funktioniert er für manche, aber für mich funktioniert er so auf jeden Fall nicht, weil ich das Gefühl habe, eine Weltreise oder die Weltreisevorbereitung ist erstmal ein absolut bürokratischer Akt.
Ja.
Also dazu komme ich gleich noch, welche ganzen Punkte man eben beachten sollte. Wichtig ist natürlich erstmal herauszufinden für einen selbst, wann ist eben der richtige Zeitpunkt.
Stimmt.
Für mich war dieser Traum eben schon ganz, ganz lange da, schon in der Studienzeit. Und dann kommt natürlich noch erschwerend hinzu, das Ganze kostet Geld. Und wie viel Geld brauche ich überhaupt und wann habe ich genug, dass ich mich einfach mal auf die Socken machen kann? Das herauszufinden war schon irgendwie schwierig, weil ich mir eigentlich immer mal gesagt habe, so ja, wenn ich mit Studium und Ausbildung fertig bin, dann starte ich mal rein. Und da irgendwie so diesen Absprung zu schaffen, finde ich schon teilweise manchmal schwierig. Also ich mache mich zum Beispiel mit meinem Freund auf die Weltreise und da muss man ja dann nochmal mehr quasi darauf achten, dass man da ja eben zu zweit unterwegs ist und die andere Person muss ja auch die Zeit finden und den richtigen Zeitpunkt eben kriegen. Und bei uns ist es jetzt eben so, dass mein Freund zum Ende des Jahres, beziehungsweise zum Herbst eher, mit seinem Studium fertig ist. Und das ist dann eigentlich so ein guter Zeitpunkt, weil der das danach wahrscheinlich mit mir zusammen zumindest nicht mehr erstmal so machen würde, wenn er dann einmal so richtig reingestartet ist. Und ich habe so gemerkt, so lange bin ich eben ja jetzt auch noch nicht im Arbeitsleben. Ich glaube, gerade kann man einfach noch ganz gut eine Pause machen. Und so mehr oder weniger haben wir quasi den Zeitpunkt für uns gefunden. Das heißt, wir starten im Herbst 2024 und haben natürlich vorher mal so geguckt, was müssen wir bis dahin alles erledigt haben und vor allem, wie viel Geld brauchen wir denn bis dahin? Weil das ist natürlich so der ganz, ganz große Punkt.
Klar.
Was brauchst du an Kohle? Was kalkuliert man überhaupt so pro Tag? Und dafür habe ich halt eben vor allem unterschiedliche Blogs. Wir sind jetzt nicht die ersten Weltreisenden, muss man einfach sagen.
Gott sei Dank, das macht es ja wahrscheinlich einfacher, ne? Und toll, dass das Menschen stimmt. Das auch teilen, genau wie wir jetzt.
Absolut. Also ich habe, wie gesagt, einige Blogs durchgeforstet. Und man kalkuliert so grob ungefähr 1.000 Euro pro Monat. Das ist natürlich erstmal, finde ich, so ein sehr schwammiges Budget, weil erstens, angeblich soll das relativ knapp kalkuliert sein. Andererseits hat es natürlich auch total was damit zu tun, wo befinden wir uns. Also wenn wir uns jetzt die ganze Zeit in Nordamerika oder Europa, Mittelamerika ist mittlerweile ja auch ein bisschen teurer, in solchen Ländern befinden, dann ist das Geld deutlich schneller weg, als wenn wir jetzt den Großteil beispielsweise in Südostasien verbringen.
Ja.
So, das ist natürlich auch was, was man bedenken muss. Damit einhergehend geht ja dann auch so eine grobe Route, die man vielleicht im Kopf haben möchte. Wie komme ich an mein Startziel? Was ist überhaupt mein Startziel? Um eben dieses Budget aufzubauen, muss man sich natürlich erstmal überlegen, wie kann ich am besten sparen? Das ist natürlich jetzt auch noch ein kleiner Hint an unsere Finanzenfolge, die wir schon mal vor einigen Monaten publiziert haben. Und zwar war das bei mir einfach so, ich habe überhaupt keine Ahnung von Geld, muss man einfach sagen. Also so, wie man besonders smart spart. Ich habe auch gar nicht so Lust, mich so großartig mit irgendwelchen ETFs oder Aktien auseinanderzusetzen.
Super trockenes Thema.
Aber ich, ja, absolut. Und natürlich ist die Empfehlung, man sollte das auf jeden Fall tun. Und das hilft auch so, das Reisebudget so längerfristig auf jeden Fall ein bisschen aufzustocken. Bei mir war es jetzt nur natürlich so, oder bei uns, dass wir überlegt haben, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, bis wir starten wollen. Jetzt brauchen wir relativ fix noch ein bisschen Geld im Idealfall. Mhm. Und ETFs oder Aktien sind ja eher was, womit man längerfristig spart, also über viele Jahre hinweg. Die Vorbereitung haben wir jetzt gar nicht treffen können. Und deswegen, wie gesagt, müssen wir eher schauen, wie kommen wir jetzt kurzfristig noch ein bisschen an Geld, wie können wir möglichst viel sparen. Ich hatte jetzt, also ich arbeite Vollzeit und ich hatte zwischendurch noch ein paar Aushilfsjobs oder einen Aushilfsjob und so einen auf Honorarbasis, dass ich mir noch nebenbei ein bisschen was dazu verdienen kann. Natürlich einfach sparsam leben, das ist wirklich ein toller Tipp, ich weiß, aber wirklich zu gucken, dass man die Ausgaben minimiert, dass man so an sich eben vor der Weltreise nicht mehr großartige, große, teure Reisen macht oder sich eben besonders viel gönnt, weil man muss ja auch eben bedenken, alles, was man noch so an Hausrat und so anhäuft, das muss ja auch irgendwo hin.
Mhm.
Beziehungsweise es gibt ja auch Leute, die werden ihre Wohnung untervermieten, aber bei uns ist es eben so, dass wir die Wohnung auflösen wollen.
Ja.
Und deswegen muss man natürlich auch schauen, wo kommt der ganze Kram hin? Kann man vielleicht noch was davon verkaufen?
Mhm.
Und im Idealfall kann man es bei irgendwem unterstellen, damit eben nicht die Unterbringungsmöglichkeit auch noch Geld kostet.
Stimmt.
Weil man das eben auch noch bedenken muss. Und was eben noch so ein, es ist jetzt auch kein unbekannter Finanztipp, aber sowas, was ich einfach die ganze Zeit nutze und mache, ist eben mein Geld nicht auf meinem Girokonto zu lassen oder auf irgendeinem Sparbuch, sondern immer auf Tages- oder Festgeldkonten anzulegen,
mhm.
weil es da eben, ne, weil da eben noch ein paar Zinsen eben abfallen
Voll.
Können. Und so kann ich eben noch ein bisschen was aus meinem Geld, bevor ich eben weg bin, herausholen und es liegt nicht einfach nur rum. So, das sind so meine Geldtipps von einer Person, die nicht viel Ahnung von Geld hat.
Ja gut, aber es ist trotzdem gut, weil ich meine, letztendlich ist es wahrscheinlich relativ das, was Menschen abholen kann, die sich dann wiederum auch nicht so mega gut mit all dem auskennen. Also insofern, das sind so die,
ja.
die Sachen, die man tun kann, ohne jetzt super viel Ahnung zu haben.
Ja, absolut. Also und ansonsten halt echt immer so wirklich mal die Ausgaben durchgehen, was... Also ich finde, da kommt so viel zusammen, allein mhm. was man so für Abos abgeschlossen hat und
Voll.
So. Und was man da so im Monat so rauspulvert. Und auch da muss man natürlich gucken, wenn ich auf der Weltreise bin, brauche ich das alles überhaupt noch?
Mhm.
Und so ein paar Sachen wie mein Spotify-Abo oder irgendwie was zum Streamen oder so, ist ja schon auch nett auf der Weltreise. Aber manche Sachen sind auch einfach, da kann man vielleicht
ja.
mal durchgehen und gucken, ob man sich da nicht doch noch irgendwas sparen kann.
Ja, eben. Ich meine, braucht man dann Netflix und Disney Plus oder reicht eins? Oder
eben,
will man eins
eben.
Vielleicht auch erstmal jetzt nicht und dann sich irgendwann wiederholen oder all das?
Voll. Mhm. Und da finde ich es auch voll gut, alles mal so zu vergleichen. Das haben wir zum Beispiel jetzt
voll.
Auch zwischendurch gemacht mit so Strom- und Internettarifen und auch mal irgendwie gucken, was man so für hier für den Handytarif und so für Anbieter hat und
mhm.
auch da wirklich einfach zwischendurch nochmal durchgehen. Es gibt immer mal wieder neue Angebote, immer mal wieder vergleichen, ob man immer noch wirklich den günstigsten Stromtarif hat und so. Und da kann man wirklich auch immer noch ein bisschen was sparen. Und so kommt dann eben ein bisschen was zusammen.
Voll gut. Und hattest du irgendeine Strategie, mit der du dranbleiben konntest? Also hattest du dir irgendwie Erinnerungen gesetzt oder so? Listen irgendwo aufgeschrieben oder hast du gemerkt, es geht besser, wenn du und dein Freund das zusammen macht oder sowas? Oder wie hast du dich quasi motiviert? Weil ich glaube, das ist das, woran es bei mir oft, unabhängig von meiner Vorfreude auf die Weltreise, oft ein bisschen scheitern würde, weil ich erstens das wahrscheinlich größtenteils vergessen würde und zweitens so wenig Motivation hätte, mich um all das zu kümmern und regelmäßig nochmal zu schauen, weil Check24 oder sonst irgendwo so ist das Billigste.
Ja.
Und keine Ahnung, also wie bist du dran geblieben?
Also erstmal, ich verstehe es voll. Ich kenne das, dass man dann einfach so bequem ist und so, man hat ja aber einen Tarif, mit dem man zufrieden ist.
Ja, genau.
Aber mein Freund und ich haben uns eben vor einigen Monaten einfach mal zusammengesetzt und so eine Checkliste gemacht und sind mal alles durchgegangen, was müssen wir eben vorbereiten und wo kann man auch noch mal so ein paar, wo hat man noch ein bisschen Einsparpotenzial. Und das Gute ist einfach, wenn man mit jemandem zusammen ist, der da auch so drauf gepolt ist, so alles mal so zu vergleichen und zu gucken, ob wir nicht noch mehr sparen können. Und dann eben gerade für diese Tages- und Festgeldkonten, dass man sich Geld auf die Seite legt, da hat es mir auch einfach geholfen, wenn ich mir so Daueraufträge fürs Sparen einfach eingerichtet habe.
Ah, stimmt.
Also von meinem Girokonto geht einfach jeden Monat schon ein bestimmter Betrag aufs Tagesgeldkonto, weil ich das einfach eingestellt habe, dass ich da Geld anhäufe, an das ich einfach nicht rangehe. So, ich finde es wirklich einfacher, wenn man dann eben guckt, ich habe mir mein Girokonto wirklich so leer, wie es geht, geräumt, dass da nur noch das drauf ist, was ich so für den Monat brauche, weil ich, zumindest bei mir ist das so, dass ich, wenn ich so ein bisschen Online-Shopping oder so mache oder einfach so ein bisschen gucke und dass ich dann desto weniger auf meinem EC-Konto drauf ist, desto weniger neige ich irgendwie dazu, mir dann was zu kaufen. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht auch so ein psychologisches Ding. Einfach, da, dass ich mir einbilde, ich habe ja gerade nicht so viel auf meinem Konto. Und das war so, ehrlich gesagt, meine Strategie. Viel mehr ist es bei mir gar nicht gewesen. Also ich habe mir jetzt nicht großartig irgendwie so Ziele oder so gesteckt. Diese Punkte muss ich noch abhaken, aber es war wirklich einmal so, und mein Freund und ich, das haben wir irgendwie öfter gemacht, dass wir uns wirklich mal so zusammengesetzt haben, dass wir gesagt haben, so, Freitagabend halten wir uns frei und wir gucken irgendwie mal bei Check24 durch oder so für irgendwelche Stromtarife oder so, und dass man sich quasi dafür verabredet. Das hat tatsächlich ganz gut funktioniert und das finde ich halt auch ganz gut, wenn man das so zusammen macht, also zu zweit, weil man sich dann doch gegenseitig immer noch mal dran erinnern kann und noch mal irgendwie sagen kann, hey, guck doch mal da, oder pusht sich gegenseitig so ein bisschen. So alleine würde mir, glaube ich, da noch mehr einfach durch die Lappen gehen. So.
Voll. Ja, zwei Augenpaare sehen mehr als eins. Klar.
Ja, genau, so ist es irgendwie. Also,
okay.
Genau, das war so meine Art von Sparplan, wenn man es richtigen Sparplan
nennt. Okay, fantastisch. Ja, weil das ist ja dann doch, also ich meine, das ist das, worüber dann man ungerne spricht wahrscheinlich. Auch so Geld gilt ja sowieso so ein bisschen als Tabuthema und deswegen super cool, das alles mal so aufgeklärt zu hören.
Ich finde es halt voll wichtig, dass man da im Vorhinein drüber spricht, weil man ja eben auch gucken muss, so, hey, wir wollen ein Jahr unterwegs sein. Wie viel Geld brauche ich überhaupt? Kann ich mich jetzt auf den Weg machen? Mit dem, was ich so habe.
Ja,
Ja,
oder man kann natürlich auch dementsprechend seine Route umplanen oder den Zeitraum, den man für die Reise dann eingeplant hat, irgendwie verkürzen.
Voll, oder man muss halt, genau, oder man muss halt eben gucken, wie man reist. Also im Endeffekt kannst du ja auch Working Holiday Visums vor allem, Visa besorgen und oder halt eben gucken, dass du remote arbeitest oder so.
Ja, voll.
Und im Endeffekt, wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns erstmal den Luxus gönnen, nicht zu arbeiten, dann musst du aber eben halt auch schauen, dass du schon mit einem gewissen Startreisekapital quasi dich auf den Weg machst, weil sonst wird es schwierig, ne?
Ja, komplett. Und jetzt über das Finanzielle, also rein finanziell hinaus, war es ja auch super viel Organisation. Also wir zwei haben darüber schon ein paar Mal gesprochen, aber es fängt an bei, zum Beispiel jetzt bei Kündigungen. Also du hast eben schon gesagt, du musst, also ihr werdet eure gemeinsame Wohnung aufgeben. Allein da diese Frist im Kopf zu halten. Das Gleiche natürlich für Strom, für Internet und dann natürlich dieses ganze große Thema Job. Aber darüber können wir im nächsten Teil reden. Lass uns mal anfangen bei der Wohnung. Also wann war für euch klar, okay, ihr wollt die Wohnung auf jeden Fall nicht weiter quasi also untervermieten mit der Möglichkeit danach zurückzukommen. Warum habt ihr euch dafür entschieden und wie seid ihr das ganze Thema Kündigung und jetzt eben auch Thema Möbel unterbringen angegangen?
Also eigentlich war das mit der Wohnung relativ schnell klar. Wir haben kurz darüber nachgedacht, ob es Sinn ergibt, die unterzuvermieten, weil man sich dann natürlich nicht um eine Haushaltsauflösung kümmern muss, weil man sich dann nicht darum kümmern muss, dass die Möbel irgendwo unterkommen. Klar, man muss immer seine Regale leer räumen und so. Aber das Thema Untervermieten ist für mich einfach so, erstens, das muss die Vermieterin auch mitmachen. Ich bin mir nicht sicher, ob das unsere Vermieterin ehrlich gesagt machen würde. Dann muss man jemanden finden, den man auch gerne in seiner Wohnung wohnen lassen möchte. Also es ist ja schon, wir planen ja so ungefähr ein Jahr weg zu sein. mindestens. Das ist schon eine Zeit, finde ich. Das heißt,
Klar.
jemand lebt hier die ganze Zeit und verlebt ja auch so ein bisschen die Sachen. Also ich habe ja jetzt nicht so die super krass hochwertigen Möbel hier drin stehen, aber sie sind ja dann noch weiter von irgendwem anderen in Benutzung. Und das war für mich eigentlich so der größte ausschlaggebende Punkt. Möchte ich überhaupt nach der Rückkehr wieder hier in meiner Wohnung in Essen wohnen? So, und ich finde meine Wohnung wirklich ganz toll, aber sie hat auch so ihre Macken. Und vor allem würde ich gerne nach der Weltreise gerne nochmal an einen anderen Ort. Und habe für mich festgestellt, ich bin gerade voll happy in Essen, aber es muss auch längerfristig gar nicht sein. Und es würde es in dem Sinne vielleicht einfacher machen, dass man sagt so, hey, wir kommen zurück und wir wissen, da ist eine Wohnung, in der können wir erstmal wohnen. Das gibt natürlich auch so eine gewisse Sicherheit.
Voll. Und halt auch die Freiheit quasi irgendwie direkt, also jederzeit mehr oder weniger zurückkommen zu können.
Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite wohnt hier ja auch noch jemand und du musst ja im Vorhinein vereinbaren, wie lange wohnt die Person hier.
Ja,
wenn die
klar.
Person zum Beispiel, wenn du vereinbarst, die wohnt hier für ein Jahr und dann passiert irgendwas und du willst doch früher zurück, dann ist deine Wohnung noch nicht frei. Oder du willst länger bleiben, dann musst du aber von irgendwo auf der Welt organisieren, dass jemand nach diesem ein Jahr wieder in diese Wohnung zieht.
Auch schön.
Und irgendwie ist das für mich so ein Klotz dann eher am Bein.
Ja,
dass ich so denke, klar, man muss halt gucken, wenn man zurückkommt, wo geht man erstmal hin, wo kommt man erstmal unter. Ich glaube nicht, dass man sich so leicht einfach dann eine neue Wohnung irgendwo aus dem Ausland mieten kann. Aber im Endeffekt glaube ich, dass irgendwie alles möglich ist. Man hat ja auch noch Familie und FreundInnen und irgendwo wird man, oder zur Not halt erstmal ein Airbnb. Das sind aber so Fragen, mit denen ich mich auf jeden Fall erstmal später beschäftigen werde. Das hat ja gar nichts mit der Vorbereitung zu tun. Das war aber einfach so ein Punkt so, hey, wir gucken danach, wie es weitergeht.
Ja.
Und starten dann, was heißt starten nochmal neu, aber starten einfach oder machen woanders weiter und zwar nicht in Essen und nicht hier in dieser Wohnung. Und deswegen ist das für mich so der Punkt, der relativ schnell entschieden war. Wir kündigen diese Wohnung und wir lösen den Haushalt auf.
Ja.
Genau. Das muss jetzt alles gemacht werden. Also wir haben eine Kündigungsfrist von 3 Monaten, wie bei den meisten Sachen. Klar, sowas wie Strom oder Internet hat man dann schneller mal gekündigt, ne? Aber das mit der Wohnung kommt dann jetzt alles auch noch auf mich zu.
Ja, genau. Und dann den ganzen Kram irgendwo unterbringen. Da hilft natürlich ein großes Netzwerk von Menschen mit vielen Kellern oder großen Kellern. Aber es ist
ja
auch da
absolut
wieder nicht so einfach, ne? Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen.
Ja,
mit
voll.
Feuchten
also,
Kellern oder auch diesen bisschen so, kann ich das jetzt echt ein Jahr lang bei jemandem irgendwie unterbringen?
Genau, also das willst du ja auch nicht bei jedem und will auch nicht jeder. Das ist auch noch ein großes Ding und auch nicht an allen Räumen und in allen Räumen so willst du auch nicht deine Sachen stehen lassen. Und da bin ich gerade noch. Also mein Freund kann seine Sachen bei seinen Eltern unterstellen. Ich bin da gerade noch so ein bisschen am struggeln und werde mich nochmal mit meinen Eltern hinsetzen müssen. Aber mir wäre es halt wirklich nicht so lieb, da irgendwie was buchen zu müssen. So ein, diese Lagerraum? Genau, so ein Lagerraum einfach. Und das ist halt schon relativ teuer.
Voll.
Im Endeffekt, wenn man jetzt einen Job hätte, wäre das alles irgendwie machbar, aber man muss halt wirklich die ganze Zeit bedenken, man hat ja kein Einkommen mehr und das Geld geht nur noch weg. Und deswegen.
Ja, das ist schon Geld, auf das man gerne dann verzichten möchte.
Absolut. Ja. Also es ist eben, so ein Punkt, der voll wichtig für die Vorbereitung ist und mit dem ich mich allerdings noch ein bisschen beschäftigen muss, aber es sind ja auch noch ein paar Monate.
Ja, genau. Ja, und dann ist auch natürlich das Thema Jobkündigen. Und das ist bestimmt auch etwas, das Menschen, die sich dann auf so eine große Reise begeben, also das ist kein schönes Thema. Niemand will sich dann wahrscheinlich, vor allem wenn man glücklich ist bei seinem Job, dann da so hinstellen und sagen so, ey, ich bin jetzt weg. Und zwar, weil ich halt man hat nicht keinen Bock auf den Job, aber man hat halt Bock auf eine Reise und je nach ArbeitgeberIn verstehen das vielleicht auch nicht alle. Warst du irgendwie nervös? Also du hast es ja jetzt gerade hinter dir wie lief das ab, so viel wie du quasi erzählen möchtest und darfst? Genau. Und hast du Tipps für Leute?
Ich weiß gar nicht, ob ich so direkt so Tipps habe, aber Man muss sich auf jeden Fall, finde ich, erstmal Gedanken machen, möchte ich meinen Job kündigen oder möchte ich vielleicht mein Arbeitspensum vielleicht ein bisschen verringern oder fragen, ob eine freie Mitarbeit möglich ist.
Stimmt.
So, da muss man sich natürlich erstmal im Vorhinein Gedanken machen. Habe ich nämlich auch, weil ich wirklich eine Weile darüber nachgedacht habe, ob es nicht schön wäre, vielleicht so ein bisschen frei noch zu arbeiten oder dass man sagt, vielleicht nur noch einen Tag in der Woche. Das war jetzt so ein bisschen das Problem, dass mein Freund das eben nicht kann bei seinem Job und dass wir dann gesagt haben, irgendwie ist es auch doof, wenn dann nur eine Person quasi einen Tag komplett arbeitet und die andere dann nicht. Und vielleicht ist es auch einfach auch mal ganz schön, dass
Nicht.
nicht, also dass beide nicht arbeiten, weil man sich natürlich so auch wieder ziemlich einschränkt. Du musst immer gucken, dass du an dem einen Tag, an dem du eben arbeitest oder in den Stunden, wo du arbeitest, dass du irgendwo bist, wo du ins Internet kannst und wo du auch einen guten Arbeitsplatz hast oder halbwegs guten. Und das ist, glaube ich, manchmal schwieriger, als man denkt. Und es ist natürlich auch wieder so eine gewisse Abhängigkeit und man ist einfach auch ein bisschen unflexibler. Und wir haben so gesagt, nee, wir gucken erstmal, also haben uns dann irgendwann entschieden, wir lassen es und dann schauen wir erstmal noch, ob es da nicht noch andere Möglichkeiten gibt, ob wir das nicht erstmal ohne Job machen oder sonst gucken, ob man sich auf der Reise zwischendurch mal was sucht oder ob man eben schaut, so hey, jetzt wäre es nett, noch ein bisschen was dazu zu verdienen, ob man dann noch mal nachfragt, kann man nicht vielleicht doch frei arbeiten? Das sind so
Voll.
alles so Punkte, die wir uns eben offen halten und deswegen muss ich eben kündigen. Für mich war das eigentlich so klar, ich habe mir vorher Gedanken gemacht, wie spricht man sowas an. Ich will auch nicht, dass das irgendwie blöd rüberkommt, so oder dass dann das Team das Gefühl hat, ich lasse jemanden im Stich oder das wäre irgendwie alles böswillig durchkalkuliert oder so. Und deswegen habe ich schon so gemerkt, als das dann so näher rückte und ich habe als allererstes erstmal mit meiner Teamleiterin gesprochen, da habe ich schon so gemerkt, kurz bevor wir geredet haben, dass ich schon so. Ich hatte es richtig in meinem Bauch gemerkt. Das waren wie so kleine Wellen, die zwischendurch, immer wenn ich dran gedacht habe, so durch meinen Bauch gegangen bin und dachte, boah, krass, ich war lange nicht mehr so, ja, was heißt nervös, aber irgendwie schon so habe ich gemerkt, das ist so ein bisschen, macht mich ein bisschen unruhig und beschäftigt mich auch, weil ich eben total happy mit meinem Team bin und auch mit der Arbeit und da eben das Gefühl, also die Sorge hatte, ich könnte mich falsch ausdrücken. Weil so die Gedanken, die ich im Kopf hatte, die klangen gut. Und ich dachte so, wenn ich das so und so formuliere, dann fühlt sich da auch niemand auf den Schlips getreten. Aber man weiß ja dann nie, wie das in so dieser Situation eben direkt ist. Und dann war es
Voll.
aber eben soweit. Und im Endeffekt habe ich mir natürlich wieder viel zu viele Gedanken gemacht, weil meine Teamleiterin eben eine ganz, ganz liebe Person ist und wir hatten ein richtig tolles, herzliches Gespräch mit ganz viel Verständnis und eher so. Ich hatte ja das Gefühl, so sie freut sich für mich und dass sie das so auch für mich quasi als Chance sieht, wenn ich das jetzt nicht mache, dass ich
Voll.
es vielleicht irgendwann bereue und dass da war kein böser Gedanke oder irgendwie man gönnt es der anderen Person nicht oder man ist sauer oder gar nichts. Da war irgendwie nur eher so ein Gönnen und sich für die andere Person freuen und deswegen, ja, danach war ich super erleichtert, dass ich
Ja.
so ein angenehmes Gespräch hatte. Und da ist mir doch schon dann auch ein Stein vom Herzen gefallen. Also
Natürlich.
ich merk das immer. Ich bin ja sowieso nicht so eine Person, die so eine Geheimniskrämerin ist. Und ich spreche mir irgendwie gerne dann die Dinge so von der Seele an, statt immer so Dinge quasi so vor anderen geheim zu halten und so mit mir rumzuschleppen. Und das hat sich jetzt wirklich so ein bisschen angefühlt, weil ich das ja so jetzt natürlich in letzter Zeit noch vermehrt geplant habe und natürlich geht mir das ganze Thema auch richtig viel durch den Kopf, in jeder Hinsicht und so auf der Arbeit habe ich schon das Gefühl, dass es so ein sehr freundschaftliches Miteinander ist und irgendwie man erzählt sich so viel und das fühlt sich dann echt die ganze Zeit so ein bisschen an, als ob man so Geheimnis mit
Ja,
sich
natürlich.
herumträgt und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt mit meiner Teamleiterin gesprochen habe und ich denke, dass das dann in der nächsten Woche oder so, also wir haben jetzt natürlich erst Anfang Mitte Juni, dass ich das dann auch dann ganz offiziell mal kommunizieren werde und dann mit dem Team und dann fühlt sich das, glaube ich, einfach noch frei. Also für mich fühlt sich sowas halt dann direkt freier an und so, als ob ich wieder
Voll.
mehr der ehrliche Mensch bin, der ich gerne sein
Ja,
möchte. Und
total.
ja, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich mir schon Gedanken mache und ich kann alle Menschen verstehen, die das eben auch tun, weil ich finde, das ist gerade, wenn man zufrieden ist und nichts zu meckern hat und die Leute einfach gerne mag, mit denen man zusammenarbeitet, dann macht man sich da eben seine Gedanken. Und das finde ich auch okay, dass man da so ein bisschen aufgewühlt ist und das ist vielleicht auch so ein bisschen, man kann ja auch ein bisschen traurig deswegen sein, dass man da so, es ist ja schon wieder so ein kleines Kapitel, das man damit auch abschließt. Und
ja, voll.
Natürlich weiß man weiß nie, wie es danach weitergeht. Ne? Man kann ja auch mit seinen KollegInnen den Kontakt halten und wer weiß, was sich für Jobmöglichkeiten nach so einer Reise wieder auftun.
Mhm.
Genau.
Ja, genau, aber genau das ist es ja, diese Ungewissheit, die einem voll. Ja auch irgendwie vielleicht dann Angst macht. Aber krass, also Respekt, dass du das alles gemacht hast. Und schön, dass es so gut lief.
Ja, das war einfach total erleichternd, so ja, dass das so positiv aufgenommen wird. Und da, ja, da fällt einem schon einfach ein Stein vom Herzen, ne?
Klar, auf jeden Fall. Ja, was gibt es denn sonst noch alles zu bedenken, abzumelden, anzumelden?
Also, das ist natürlich noch eine ganze Menge. Also, ich würde einfach jetzt mal so ein paar Sachen durchgehen. Ich kann jetzt nicht zu allem super viel sagen, aber es ist natürlich so eine ganze Checkliste, quasi, die man sich wirklich vorher mal machen muss. Also, von wegen, ich habe ja ein Auto. Ich muss mein Auto abmelden. Das kann ich nicht einfach auf der Straße stehen lassen. Dann muss ich natürlich gucken, wenn das abgemeldet ist. Nimmt es jemand aus meiner Familie, aus meinem Freundeskreis und fährt das so lange? Weil so ein Auto so lange stehen zu lassen, ist auch nicht immer optimal. Mhm. Wenn nicht, wo kann ich das abstellen? Das muss ja auf irgendeinem Grundstück sein, weil es nicht einfach auf der Straße eben stehen darf. Ebenso mit der Krankenversicherung. Wenn ich nicht mehr in Deutschland arbeite, möchte ich eigentlich keine Krankenversicherung mehr haben, weil es sich ja auch gar nicht lohnt. Die müsste ich nämlich sonst zahlen. Dafür, damit ich mich aber auch bei der Krankenversicherung abmelden kann, muss ich ja auch noch meinen Wohnsitz abmelden.
Auch das ist
ein bürokratischer Akt. Auch da muss man nämlich gucken. Man darf sich nämlich, wenn ich jetzt eben meine Wohnung zum 1. Oktober kündige, muss ich gucken, dass ich glaube, es darf irgendwie erst maximal irgendwas so 3 bis 5 Tage bevor man quasi den Wohnsitz aufgelöst hat, darf man sich erst abmelden. Das heißt, ich muss dann Ende September, so kurz vor knapp quasi, noch zur Stadt gehen und mich dort abmelden aus Deutschland.
Verstehe.
Es darf auch eben nicht zu früh sein, aber auch nicht zu spät. Und da muss man natürlich gucken, bei der Stadt ist es ja auch teilweise schwierig, einen Termin zu kriegen. Wann gucke ich da, dass ich dann einen Termin habe, dass das alles genau auskommt. Und da muss man sich eben wirklich Gedanken machen, möchte ich in Deutschland weiter gemeldet sein? Es gibt ja so eine sogenannte Scheinmeldung. Also beispielsweise, wenn ich mich jetzt bei meinen Eltern oder bei irgendwem anmelden würde. Das ist offiziell illegal.
Mhm.
Inoffiziell überprüft das wahrscheinlich niemand.
Mhm.
Wenn ich allerdings noch irgendwo gemeldet sein sollte, sprich, dann hätte ich noch einen Wohnsitz in Deutschland, bin ich, weil ich halt immer noch in Deutschland lebe, versicherungspflichtig, ganz genau.
Mhm.
Und das, finde ich, ist halt absolut rausgeschmissenes Geld. Ich zahle ja nicht, ich weiß nicht genau, was die Krankenversicherung pro Monat kostet, gerade aus dem Kopf, aber das ist ja wirklich absolut rausgeschmissenes Geld, weil die Krankenversicherung mir für Deutschland ja absolut nichts bringt, wenn ich nicht in Deutschland bin.
Ja, voll.
Und deswegen ist für mich halt klar, dass ich mich auf jeden Fall in Deutschland abmelde, um so eben noch Geld zu sparen. Und es hätte sonst auch nicht wirklich noch weitere Vorteile, wenn ich in Deutschland gemeldet bin.
Ja, voll.
Ansonsten, wo wir noch gerade beim Thema Auto sind, natürlich ein internationaler Führerschein.
Mhm.
Den braucht man auf jeden Fall. Das ist relativ leicht beantragt. Bei manchen Städten, in der Stadt, in der ich vorher mal gemeldet war, da konnte ich das einfach online beantragen. Die haben mir das zugeschickt. Jetzt in Essen musste ich leider zum Straßenverkehrsamt und mir das vor Ort ausstellen lassen.
Ja, krass,
das ist aber theoretisch dann auch eine schnelle Sache. Aber eben Führerschein auf jeden Fall mitnehmen und eben den internationalen Führerschein. Dann kann man auch sich vor Ort irgendein Verkehrsmittel ausleihen oder kaufen. Genau, das finde ich total wichtig. Und was sonst natürlich noch super wichtig ist und irgendwie auch ein komplizierteres Thema, als ich dachte, ist das Thema Reiseimpfung.
Mhm.
Also da sollte man auch mal mindestens ein halbes Jahr, bevor man losfahren will, sich informieren, was brauche ich überhaupt für Impfung. Wenn man plant, eine Weltreise zu machen, ist die Antwort ja eigentlich irgendwie alle. Also da auf jeden Fall rechtzeitig informieren und am besten, das ist jetzt wirklich so meine Erfahrung gewesen, nicht zur Standard-Hausarztpraxis gehen. Es sei denn, die haben wirklich in ihrem Angebot, dass die sich auf Reiseimpfungen und so spezialisiert haben und da eben ausgebildete Leute haben. Weil ich bin eben nicht zu meiner Standard-Hausarztpraxis gegangen. Und man muss leider sagen, die hatten wirklich nicht so viel Ahnung, aber das weiß ich ja nicht so. Ich habe das halt erst gemerkt, als ich dann in die Reiseimpfberatung der Uniklinik gegangen bin, weil bestimmte Reiseimpfungen, das sind nämlich Lebendimpfstoffe, die dürfen nur in den Unikliniken oder in irgendwelchen bestimmten Reiseimpfzentren gespritzt werden. Das darf nicht einfach in Hausarztpraxen gespritzt werden und deswegen musste ich sowieso in die Uniklinik.
Okay.
Der Arzt vor Ort hat meinen Reiseimpfpass ziemlich aus oder meinen Impfpass an sich ziemlich auseinandergenommen, weil er meinte, dass die in der Hausarztpraxis wirklich total Mist gemacht haben und mir Sachen gespritzt haben, die ich eigentlich gar nicht mehr brauchte,
Hä?
von
Oh
denen ich schon
Gott.
genug hatte.
Wie
Und er
schlimm.
meinte, dass da halt viele hausärztliche Praxen nicht so wirklich Ahnung von haben. Obwohl ich mich halt wirklich so frage, du kannst das ja theoretisch googeln. Naja.
Ja, aber ich meine, am liebsten hat man da doch irgendwelche ExpertInnen, die sich wirklich damit auskennen, die einem dann sagen, das und das und das brauchst du auf jeden Fall.
Absolut.
Ja.
Also deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, für alle Reiseimpfungen direkt in so ein, muss ja nicht direkt die Uniklinik sein, aber es gibt auch extra so Reiseimpfzentren gehen und sich da von Fachpersonal auch aufklären lassen. Wir haben wirklich. Ich hatte mit meinem Freund da einen richtig, richtig langen Termin. So lange war ich noch nie bei einer Impfung, weil der Arzt hat so viel erzählt, also er hat auch wirklich so an sich super viel erzählt, aber so gut aufgeklärt war ich noch nie in meinem Leben. Also wirklich,
Cool,
der hat
das
uns
ist gut.
selbst noch alles erzählt, er hat uns das auf Bildern gezeigt, welche Region, was es da für Krankheiten gibt, auf was für welche Impfung man für welche Region braucht, wie wir uns am besten anziehen sollen, wie wir uns am
Ach,
besten
krass.
verhalten sollen und so.
Cool. Also
Und
auch anziehen im Sinne von möglichst dann nicht sich einzufangen, auch so von
genau,
Insekten und
also
all dem.
genau. Es ging nämlich vor allem so um Mücken. Und deswegen, er meinte am besten feste Schuhe, am besten über den Knöchel, am besten lange Hosen, lange, also Langarmshirts, am besten hell. Und dann am besten noch ein Mückenspray kaufen, dass man auch noch über die Kleidung, es gibt auch extra so Spray, das man ja auf die Kleidung machen kann. Sowas auch noch extra kaufen und dann noch so ein paar Verhaltenstipps, um auch so ein paar andere Sachen vorzubeugen, wie zum Beispiel eben keine Magen-Darm-Beschwerden und so zu kriegen. Und irgendwie fand ich das halt auch voll gut, dass er sowas nochmal, also es sind ja auch einige Tipps,
Voll.
die man schon mal so gehört hat, aber auch gut, dass er sich so die
Trotzdem.
Zeit nimmt, einen da nochmal so aufzuklären.
Ja, voll.
War ich ganz zufrieden mit. Ja, also deswegen, ich finde Thema Reiseimpfung ist, also es ist mir total wichtig, weil ich so denke, alles, was ich so, wogegen ich mich schützen kann, dagegen möchte ich mich gerne schützen. Und ich weiß gerade,
Klar.
diese ganzen durch Mücken übertragbaren Krankheiten sind
Nicht zu
einfach auch ein großes
unterschätzen.
Ding auf
Ja,
Reisen. Ja.
voll. Ich meine, das kann letztendlich Leben retten, dass du dich so
Ja.
drum gekümmert hast. Insofern oder sehr viel Geld. Ja.
Ja. Eben, und so Reiseimpfungen, das kostet alles auch ja natürlich ein bisschen was. Das sind auch hauptsächlich Selbstzahlerkosten, die da auf einen zukommen. Aber, und das ist wirklich, da muss man sich mal gut informieren, je nach Krankenkasse geben die eigentlich immer einen Zuschuss.
Okay.
Also ich bin beispielsweise bei der Technikerkrankenkasse und ich habe nach jeder Impfung, ich habe immer hier die Quittung aus der Apotheke mitgenommen, ich habe die Rechnung, die ich dann aus den Praxen bekommen habe, habe ich alles eingereicht und man bekommt es nicht komplett zurück, aber ich habe wirklich tatsächlich so, ich schätze mal so Pi mal Daumen, so ein zwei Drittel pro Rechnung
Cool.
habe ich immer zurückerstattet bekommen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, alles da einzureichen und ich habe für jede Rechnung wirklich einen Teil zurückbekommen.
Okay, krass.
Aber so oder so, das Geld wäre es mir auf jeden Fall wert, mich
Ja,
da
voll.
im Vorhinein zu schützen. Und genau, weil ich glaube, es ist so, du kannst dich vor Ort, kannst du dich noch so gut versuchen, dagegen zu schützen und irgendwelche Sprays und lange Klamotten, aber also als ob man nicht auf so einer Weltreise mal nicht mindestens einmal von der Mücke gestochen wird. So gut kannst du dich überhaupt nicht schützen. Und deswegen, ja, alles, was man so hat, hat man, ne? Das ist halt voll gut, wenn man da die Beratung bekommt, für welches Land man eben welche Impfung braucht und
Voll.
was wie gespritzt werden kann. Und so, der hat nochmal so ein paar Empfehlungen gemacht, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass wir zum Beispiel nochmal, dass ich mich nochmal gegen Zecken impfen lassen sollte, FSME.
Aha.
Weil zum Beispiel auch in Südostasien auch teilweise viele Zeckengebiete sind. Und oder zum Beispiel meinte er auch, was er auf jeden Fall empfehlen würde, einfach nochmal eine Grippeimpfung sich in der Hausarztpraxis zu holen. Weil das sind so Standardsachen, über die ich so gar nicht so drüber nachgedacht habe, voll, wo ich so dachte, ja klar, wenn ich mich auch dagegen irgendwie schützen kann. Ich finde so, auf Reisen krank werden ist auch immer so eine doofe Sache.
Ja, voll.
Und ja, also ich mal weiß, da sind die, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, aber ich denke mir immer so, gebt mir alles, was ich kriegen kann, damit ich quasi erstmal so einen Grundschutz habe.
Ja, auf jeden
und,
Fall.
Und mir gibt es auch so eine gewisse Sicherheit.
Auf jeden Fall, so eine gewisse Gelassenheit auch, die man dann vielleicht auf der Reise selbst haben kann.
Ja, absolut. Ich glaube, man macht sich dann auch direkt weniger Sorgen. Das
ja,
ist wie
genau.
So, also ich glaube, das hat schon fast so ein bisschen was Psychosomatisches dann direkt.
Ja, safe, auf jeden Fall.
Dass sich das nicht so auswirkt.
Ja.
Genau. Und solche Dokumente natürlich, also klar, auf jeden Fall alles immer schön dabei haben. Aber dazu sage ich gleich nochmal was zum Thema Equipment. Jetzt nochmal ganz kurz zur Organisation, was auf jeden Fall man vorher noch beachten sollte. Das wäre zum Beispiel natürlich erstmal Verlängern des Reisepasses oder so oder einen beantragen, wenn man noch keinen hat. Ebenso für Kreditkarten. Da habe ich mir nämlich jetzt auch nochmal, ich habe jetzt nämlich gerade alle meine Banken gewechselt, weil ich mich da eben nochmal, sind wir wieder beim Thema vom Anfang, einfach nochmal genauer informiert habe, dass eigentlich die Banken, bei denen ich jetzt gerade so bin, dass das eigentlich, also oder die Bank, dass das echt total schlechte Konditionen sind und dass ich da dringend mal was dran ändern sollte. Und deswegen habe ich das jetzt gemacht und ich habe nochmal nach einer neuen Kreditkarte, ich hatte vorher auch nur so eine blöde Prepaid-Kreditkarte, die quasi für nichts richtig funktioniert hat und dafür auch noch 50 Euro im Jahr gekostet hat.
Oh Gott.
Und da habe ich mich eben auch nochmal informiert. Es gibt nämlich ja auch extra Karten, die fürs Reisen super sind. Ich habe jetzt eine Kreditkarte, die ist von der Hanseatic Bank. Das war mir nämlich total wichtig, dass ich eine Kreditkarte habe. Ob die jetzt in Deutschland, ob ich dafür zahlen muss, wenn ich da was abhebe, das war mir ziemlich egal, weil hier habe ich ja eine EC-Karte. Aber was mir wichtig war, dass die eben keine Führungsgebühr hat und dass ich im Ausland kostenlos mit der Karte bezahlen kann und kostenlos Geld abheben kann.
Ja, voll.
Weil in vielen Ländern braucht man natürlich eher Bargeld. Und ich habe überhaupt keine Lust, für jedes Mal abheben, Geld zahlen zu müssen, was nämlich mit meiner anderen Kreditkarte so war. Und da habe ich mir jetzt eben eine geholt, das ist komplett kostenlos bis zu, ich weiß gar nicht, man hat da irgend so einen Kreditrahmen eben, das ist ja ganz normal. Und dass man eben auch fürs Bezahlen und fürs Abheben nichts zahlen muss, das ist gar nicht so normal bei allen Kreditkarten. Also da gibt es wirklich große Unterschiede. Da kann ich auch einfach nur empfehlen, mal so auf den Vergleichsportalen sich durchzuklicken, sich einzelne Banken anzugucken. Und das ist aber wirklich voll wichtig, dass man sich da mal im Vorhinein drum kümmert, auch zu checken, die ganzen Karten, die man so in Deutschland benutzt, was haben die für Konditionen fürs Ausland? Weil ich das ich ärgere mich da immer so, wenn ich dann 5 Euro Abhebegebühr nur für die Bank zahlen muss oder so, nur weil ich jetzt gerade mal 100 Euro abheben möchte an einem Bankomaten. Und das ist wirklich, finde ich, rausgeschmissenes Geld. Und wenn man da sich eben vorher mal ein bisschen hingesetzt hat, verglichen hat, dann gibt es da super günstige Alternativen.
Voll. Ja, ist bei meiner Karte auch so. Ich bin bei der DKB und die, also auch anders als andere Banken, muss man dann auch nicht eine bestimmte Bank aufsuchen, um dann kostenlos abzuheben, sondern man kann theoretisch überall hin.
Ja.
Und ich habe trotzdem die Erfahrung gemacht, dass es trotzdem oft eine kleine Gebühr gibt, die dann aber nicht...
Das liegt aber am Automaten.
Genau, das liegt dann am Automaten, ja. Aber es ist trotzdem so viel Geld, dass man dann spart, vor allem, wenn man wirklich lange unterwegs ist.
Voll, voll. Also, weil sonst hast du es halt wirklich so, klar, den Automaten, das hat immer was mit dem Automaten an sich zu tun, aber sonst musst du halt teilweise wirklich noch eine Gebühr an deine Bank zahlen.
Genau.
Und das finde ich total ärgerlich. Und wenn ich dann auch noch dafür zahlen muss, dass ich diese Karte benutze, wenn wir jetzt einfach von der Kartenbezahlung sprechen, das finde ich so ärgerlich. Und wie gesagt, mit meiner Prepaid-Kreditkarte konnte ich halt teilweise, zum Beispiel online, konnte ich nie bezahlen. Also wenn ich in einem Laden war oder so, konnte ich die einfach dranlegen. Das hat dann auch kostenlos funktioniert. Aber ich konnte einfach nicht. Ich konnte mir zum Beispiel keine Online-Bahntickets oder so mit der kaufen.
Mhm.
Und sowas finde ich total bescheuert. Die muss einfach auch online funktionieren.
Ja, klar.
Und da kann ich auch einfach nur empfehlen, nochmal durchgucken, was braucht man da.
Auf jeden Fall.
Ansonsten würde ich auf jeden Fall mal Nachsendeauftrag einrichten.
Mhm.
Das ist, glaube ich, so ein Standardding. Gibt es so bis, also so für 3 Monate werde ich mir irgendwie was zu meinem Vater oder meiner Mutter irgendwie schicken lassen, falls da noch großartig was kommen sollte. Und danach kann mich halt niemand mehr erreichen per Post.
Aber wie machst du das bei den anderen? Also ich meine, welche Adresse gibst du dann an bei der Bank und so? Machst du das dann auch auf die Adresse deiner deiner Mama zum Beispiel?
Nee, da werde ich, glaube ich, obwohl vielleicht, gute Frage. Oh, ich wollte gerade sagen, nein, ich lasse das einfach so. Aber eigentlich ist das nicht gut, weil wenn die was haben, dann sollte ich eigentlich, jetzt bringt es mich ein bisschen aus dem Konzept, habe ich noch nicht so drüber
Guck mal,
nachgedacht.
vielleicht
Nee,
habe ich
aber
eine
es
kleine
ist,
Lücke gefunden, die man
nee,
noch
du hast
füllen
recht,
kann.
weil ich dachte so, ja, ich habe dann keine Adresse mehr, ich lasse das einfach so. Aber es ist, wenn die wirklich was, dann sollte ich auf jeden Fall eine andere Adresse angeben. Dann werde ich das auf jeden Fall noch ändern. Ich habe nur halt nur, ich hoffe halt nur nicht, dass man dann irgendwie sich nochmal verifizieren muss, weil in meinem Pass stand dann natürlich noch meine Adresse, an der ich jetzt wohne.
Nee, aber also ich habe neulich erst meine Adresse geändert nach meinem Umzug nach Hamburg und da musste ich zumindest nichts
Dann fragt da
verifizieren.
keiner mehr nach. Okay.
Genau. Also weiß ich nicht, vielleicht ist es in Ausnahmefällen anders, aber ich meine, irgendwas muss man da ja angeben. Und wenn man einfach gerade in der Situation ist, dass man keinen festen Wohnsitz hat, was soll man denn dann groß anderes machen, als halt die Adresse von Bekannten dahin zu oder halt Familie
Ja.
hinzuschreiben?
Ja. Das ist ein guter Punkt, dass du es sagst. Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal mit beschäftigen. Gut, dass wir gerade beim Thema Vorbereitung
Ja.
sind. Also, ja, genau. Das sind eben so echt so, das sind so Kleinigkeiten, die man einfach
Jawohl.
echt nicht immer im Kopf hat. Und ich bin so
Ehrlich.
froh, dass es, wie gesagt, echt manchmal so diese Weltreiseblogs, die ich so durchgegangen bin, da gibt es wirklich so Checklisten, die sagen, das haben sie gemacht, dann haben sie das gemacht, dann haben sie das gemacht. Und ich dachte, oh, wow. Danke, dass ihr das
Ja,
aufgeschrieben habt,
ehrlich.
weil echt, das ist teilweise so Kleinscheiß, wo ich so dachte, ach ja, stimmt, habe ich mir überhaupt keine Gedanken zu gemacht.
Voll.
Aber ja, was dann natürlich auch noch ein wichtiges bürokratisches Thema ist, ist das Thema Versicherung. Welche Versicherung brauche ich überhaupt noch oder welche brauche ich jetzt, wo ich ins Ausland gehe? Am allerwichtigsten ist natürlich eine Auslandskrankenversicherung. Die sind wirklich scheiß teuer. Also das hätte ich echt nicht gedacht, dass ich für die Versicherung so viel zahlen muss. Deswegen bin ich halt froh, wenn ich mich in Deutschland abmelde und nichts
Ja,
mehr für die
klar.
Krankenversicherung zahlen muss. Aber ich habe wirklich das Allergünstigste, was ich jetzt aktuell, ich werde mich da nochmal hinsetzen, ich habe schon echt viel recherchiert, aber das Allergünstigste, was ich jetzt aktuell gefunden habe, ist über den ADAC, eine Auslandskrankenversicherung. Und da zahlt man so für ein Jahr ungefähr 1.000 € für zwei Personen.
Okay, ich finde, das geht noch. Also,
Ich finde, also das ist wirklich das Allergünstigste, was ich gefunden habe,
krass.
weil bei den meisten fängt das pro Jahr pro Person bei 1.000 €
Oh
an,
Gott.
wenn überhaupt.
Oh,
Und da dachte ich
krass.
schon erst, das wäre das Günstigste, dass man so ein 1.000 € pro, dass man so 1.000 € pro Person einrechnen muss. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, mal beim ADAC geguckt, die haben wirklich ein ganz gutes Angebot.
Ja.
Schwierig ist natürlich auch bei der Auslandskrankenversicherung. Obwohl das beim ADAC gar nicht abgefragt wurde, aber bei den meisten Auslandskrankenversicherungen wird eben abgefragt, wo du dich auch aufhältst, weil es ist immer wichtig, ob du in den USA und in Kanada bist. Weil die Versicherung in den USA und Kanada immer teurer ist. Es wird immer gefragt, USA, Kanada oder ohne USA, Kanada. Die anderen Länder sind alle egal, aber wenn diese zwei Länder dabei sind, ist die Krankenversicherung eigentlich immer höher.
Weil dort die Kosten einfach in den Krankenhäusern oder bei ÄrztInnen einfach so hoch sind, oder?
Ich könnte es mir vorstellen, dass es daran liegt,
Ja.
dass es einfach auch super teure Länder sind. Anders kann ich es mir irgendwie auch gerade gar nicht erklären.
Nee, voll.
Aber das ist wirklich so, das muss man. Ich habe schon von Leuten gehört, die Länder ausgelassen haben, weil die auch so teuer sind,
Boah.
versicherungstechnisch. Und so oder so sind die natürlich teuer.
Ja, gut, aber.
Das muss man auf jeden Fall bedenken. Und ja, es gibt natürlich, da habe ich auch mal geguckt, es gibt auch Kreditkarten, da gibt es mit Auslandskrankenversicherung, die auch gar nicht so teuer sind. Also das lohnt sich vielleicht für Leute, die gerne mal länger als 6 Wochen. 6 Wochen sind ja normalerweise auch in der normalen deutschen Krankenversicherung mit drin. Für 6 Wochen Urlaub, aber wenn man sagt so, hey, ich will mal ein kleines Sabbatical machen oder so, kann sich für manche Leute so eine Kreditkarte lohnen, weil es meistens Auslandskrankenversicherungen gibt, die dann mit in dieser Kreditkarte inkludiert sind für meistens einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten. 2 bis 3 Monate sind da teilweise mit drin. Also hat sich jetzt für mich überhaupt nicht angeboten,
Ja,
natürlich.
klar.
Aber so könnte ja ein kleiner Tipp für Leute sein, die eben mal so sich eine kleine Auszeit gönnen
Voll.
wollen. Wenn man eh eine Kreditkarte braucht, teilweise haben die ja auch eben keine Führungsgebühren, dann könnte sich das anbieten. Oftmals, also es gibt teilweise, wie gesagt, welche mit Auslandskrankenversicherung drin. Ansonsten habe ich mich damit jetzt auch noch nicht so auseinandergesetzt, habe ich aber schon gelesen und mein Freund meinte auch, ja, das brauchen wir auf jeden Fall, ist eine Haftpflichtversicherung. Also, wenn ich jetzt irgendwas kaputt mache oder so, das ist wohl auch nicht so teuer. Das kostet wohl nur so ein paar Euro im Monat. Da habe ich mich aber noch nicht so mit auseinandergesetzt, bin ich ehrlich.
Aber ich finde, das klingt auch sinnvoll. Also ich finde Haftpflichtversicherung auch, also grundsätzlich eine super Sache. Und gerade bei so einer
Ja,
Reise denke ich mir, also
das
sei es,
stimmt
dass man dann irgendwie
schon.
hier einen Motorroller sich irgendwo mietet und dann
Das
da
war gerade
irgendwas
mein erster
kaputt geht.
Gedanke. Ja,
Ja, das
genau.
sehe ich nämlich dann auch so. Oder halt auch irgendwie dann die Möglichkeit, dass einem irgendwas angekreidet wird oder was weiß ich. Oder ob man halt wirklich was kaputt gemacht hat. Wie auch immer. Ich denke, es ist immer gut, wenn man dann da nicht plötzlich auf riesigen Kosten hängen bleibt.
Absolut, absolut. Ja, das stimmt. Also solche Sachen, da hast du schon recht. Da habt ihr ja schon alle recht. Ich muss mich da auch nochmal schlau machen. Und was ich sonst so versicherungsmäßig muss man, deswegen, ich bin schon echt großer ADAC-Fan. Ich finde, da muss man auf jeden Fall nochmal gucken. Ich bin zum Beispiel auch ADAC-Mitglied, einfach weil ich auch ein Auto habe.
Ja, voll.
Das kann sich eben auch lohnen. Es gibt, je nachdem, was man da auch so für eine Mitgliedschaft hat, ist man eben auch weltweit abgedeckt, wenn es irgendwie Unfälle gibt oder so. Und ich glaube, gerade wenn man sagt, so ich will mir mal längerfristig ein Auto ausleihen oder ich will mir vielleicht sogar eins kaufen, kann ich einfach nur empfehlen, guck mal beim ADAC, die haben auch, wie gesagt, die haben sogar Kreditkarten, die haben sich jetzt für uns nicht angeboten, aber die haben, wie gesagt, die Auslandskrankenversicherung und die haben auch noch weitere Versicherungen. Und gerade wenn man sich irgendwie mit dem Auto oder so absichern will, kann ich nur empfehlen, wenigstens mal reinzugucken. Die haben auch einfach immer gute Informationen, was man so für andere Länder braucht und wie man sich da so vorbereiten kann. Hat mir bisher tatsächlich auch für viele Reisen schon geholfen, die Infos vom ADAC. Ja.
Voll gut.
Genau, das sind so die Punkte, die ich jetzt so gerade für die Organisation habe. Ach so, ansonsten, was mir gerade noch eingefallen ist, natürlich, was ich gerade fast vergessen hätte, so Visum. Also da scheiden sich, glaube ich, auch ein bisschen die Geister. Manche sind gerne vorbereitet. Viele sagen, ja, kannst ja auch ein Visum, wenn du einreist, besorgen. Mit einem deutschen Pass hat man es natürlich relativ leicht. Man braucht ja meistens gar nicht so ein richtiges Visum, sondern eher wie so eine Einreisegenehmigung. Mir wäre es, glaube ich, ganz recht. Also wir starten zum Beispiel in Indonesien. Und ich würde mich einfach, glaube ich, besser fühlen, wenn wir auf jeden Fall für Indonesien schon mal am Anfang direkt das Visum haben, weil ich so denke, ich habe ja dann sowieso schon, ich weiß ja, dass ich da starten werde, dann kann ich
Ja,
mich auch
eben.
darum schon mal kümmern. Und ich werde mich dann nicht direkt für das nächste Visum, werde mich nicht direkt ums nächste Visum kümmern, weil ich ja nicht weiß, wie lange wir wirklich in Indonesien bleiben werden. Und wenn
Voll.
ich das weiß, dann kann man sich darum kümmern und dann kann man gucken, wie ist das bei der Einreise. Geht das nur am Flughafen? Kann ich das auch, wenn ich mit dem Bus oder so über die Grenze fahre, dann noch beantragen? Oder geht das schneller, wenn ich das schon einfach schnell vorher online gemacht habe? Ich meine, es ist ja auch kein großer Aufwand meistens, so ein
Nö,
Visum zu
total.
beantragen. Aber da sollte man sich einfach vorher Gedanken machen. Bei manchen Ländern ist es ja ein bisschen komplizierter als bei anderen. Aber ich würde sagen, mit einem deutschen Pass hat man es ja da schon meistens relativ leicht.
Ja, das stimmt wohl. Und es ist natürlich schön, wenn man sich dann ein bisschen die Flexibilität halten kann, indem man dann sagt, okay, ich kümmere mich dann darum, wenn ich wirklich weiß, es geht in dieses und jenes Land.
Genau. Also das sehe ich auch überhaupt nicht ein, das vorher schon alles zu machen. So ein
Nö, klar.
Touristenvisum ist ja meistens so für 3 Monate. Und
Dann schränkt man
dann
sich ja
habe ich
selbst
ja
ein.
ein. Genau, also es ist ja auch einfach absolut unnötig. Und vor allem, warum soll ich ein Visum beantragen, wenn ich noch gar nicht weiß, ob ich es wirklich bis in dieses Land
Ja,
schaffe, weil Pläne
voll.
können sich immer ändern.
Stimmt.
Und genau, ansonsten nur noch ganz kurz das Thema Medikamente. Da würde ich auf jeden Fall gucken, also ich habe ja so ein paar Krankheiten, dass ich auf jeden Fall Medikamente mitnehmen muss und auf jeden Fall auch Notfallmedikation dabei haben möchte. Da sollte man einfach nur gucken. Manche Länder sind ein bisschen strenger, was die Einführung von Medikamenten angeht. Für manche Medikamente sollte man sich von seinem Arzt oder seiner Ärztin so ein Dokument ausstellen lassen. Das gibt es auch in zweisprachig oder mehrsprachig, dass man auf jeden Fall quasi befugt ist, so und so viel Medikamente mit einzuführen. Also gibt es wirklich Länder, die da ein bisschen strenger sind. Also ich rede jetzt natürlich nicht davon, wenn man jetzt noch eine Packung Ibuprofen mitnimmt. Aber so gerade wenn man sagt, so ich bin vielleicht chronisch krank und ich muss ein bisschen mehr mitnehmen. Ich würde da auf jeden Fall mal vorher gucken, was da so erlaubt ist. Weil ich letztens tatsächlich gelesen habe, dass einige Länder da viel strenger sind, als ich so dachte. Genau, das wäre noch so ein Punkt. Ja, das ist so alles, was mir ehrlich gesagt so eingefallen ist, was ich so dachte, das sind so Punkte, die sollte man von der Checkliste streichen,
Ja, auf
bevor
jeden
man sich
Fall.
auf den Weg macht. Und dann natürlich klar, sowas wie möchte ich überhaupt zu meinem ersten Ziel kommen? Möchte ich einen
Ja,
Flug?
klar,
Dann sollte ich einen
natürlich.
Flug buchen oder sonst was. Aber ich glaube, das ist relativ Logisch, das war jetzt so vor allem der, genau, das war jetzt vor allem so der bürokratische Part.
Krass. Ich bin komplett baff, es ist ehrlich so viel. Es sind so viele Sachen zu bedenken. Wir werden auf jeden Fall auch, behaupte ich jetzt einfach mal, auf Instagram so eine kleine Checkliste zusammenstellen, die ihr dann
das ist eine gute Idee.
Selbst nutzen könnt, um genau diese ganzen Einzelheiten abhaken zu können, wenn ihr eure Weltreise plant. Wie sieht's denn dann aus mit Equipment? Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, auch mit Blick auf Kleidung, aber natürlich auch darüber hinaus. So, wie entscheidet man überhaupt, so was nimmt man mit? Wie will man reisen? Will man mit einem Koffer reisen? Oder ist man eher dann Team Backpack? Wie groß muss der Backpack sein? All das, so ehrlich, wo fängt man an, wenn man einfach weiß, man wird jetzt auf mindestens mal so, in eurem Fall jetzt ein Jahr, einfach nur das erstmal haben, was man dann so auf dem Rücken trägt, beziehungsweise selbst wenn man sich unterwegs was Neues kauft, muss es ja trotzdem mehr oder weniger auf dem Rücken passen oder in den Koffer halt.
Genau, wir wollen uns mit dem Rucksack auf den Weg machen. Wir wollen versuchen, möglichst minimalistisch, möglichst leicht zu reisen, uns ein bisschen, was heißt einzuschränken, aber dass wir einfach nur das bei uns haben, was wir eben auch auf dem Rücken tragen können, damit wir möglichst flexibel unterwegs sind. Mhm. Es ist irgendwie, ich finde es auch einfach viel praktischer, einfach einen Rucksack drauf zu haben, vor allem wenn man eben Backpacken geht, also wenn man eben von Unterkunft zu Unterkunft reist und nicht nur an einem Ort ist, weil sonst finde ich einen Koffer auch praktisch, aber so ist der Rucksack doch das deutlich angenehmere für mich. Ich habe einen großen Rucksack, ich meine, das sind 65 plus 5 Liter.
Okay.
Oder 70? Nein, ich glaube, es sind 65. Den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Oder wir haben jeder so einen, ich glaube, der von meinem Freund ist auch ähnlich groß, auf dem Rücken. Und dann werden wir beide noch so einen Tagesrucksack quasi vorne drauf schnallen. Oder so als Handgepäcksrucksack, als Wanderrucksack. Ebenso für was man so für den Tag braucht. Mhm. Da kommt natürlich wahrscheinlich trotzdem einiges zusammen. Aber genau, klamottenmäßig ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ach so, ganz kurz noch zum Rucksack. Der Rucksack ist natürlich jetzt relativ groß. Mhm. Allerdings, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir starten ja in Südostasien. Für Südostasien, wenn man jetzt da nur eine Rundreise machen wollte, würde dann, denke ich, könnte man auch mit 50 Liter oder so reisen. Okay. Weil für Südostasien braucht man nicht so warme Sachen. Da reichen eher dünne, auch kürzere Sachen, offene Schuhe. Aber man muss natürlich bedenken, wir wollen danach noch weiter. Wir wollen ja auf jeden Fall noch Richtung Nordamerika und dann weiter Richtung Lateinamerika. Das bedeutet, wir müssen uns eigentlich auf jedes Wetter vorbereiten. Voll. Deswegen will ich auf jeden Fall einen größeren Rucksack mitnehmen. Man kann sich natürlich auch mal was irgendwie aus Deutschland schicken lassen oder man kann sich auch was kaufen. Aber irgendwie finde ich es halt unnötig, wenn ich die Sachen eh habe und schicken ist auch meistens teuer. Und auch so, weißt du ja trotzdem nicht, kann ja auch in Südostasien mal regnen oder es gibt auch Teile dort, die mal vielleicht ein bisschen kühler sind. Und deswegen bin ich gerne auf alles vorbereitet und deswegen nehme ich eher einen etwas größeren Rucksack mit.
Ja.
Wichtig ist mir aber auf jeden Fall, dass ich so Zwiebellook-mäßig unterwegs bin. Das heißt, es ist wahrscheinlich eher ein bisschen sportlicher. Natürlich die praktischen abzubaren Hosen, aber eben trotzdem eben so für kühle Winter, also winterliche Temperaturen vorbereitet, also Regensachen, sprich aber auch irgendwie eine lange Unterhose mitnehmen, aber eben auch Sommersachen. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine ganze Menge an Klamotten. Mhm. Ich versuche aber so zu packen, das hat so bei meinen längeren Reisen auch immer ganz gut funktioniert, dass ich so für 7 bis 10 Tage ungefähr packe. Und dass man muss dann schon relativ häufig waschen, aber
ja, aber besser so, als dann auch die ganze Zeit dreckige Wäsche, die einfach nur den Rucksack schwer macht, herumzuschleppen.
Ja, eben. Und irgendwie finde ich das so unnötig, dass ich dann einfach nur, damit ich nicht so oft waschen muss, so viel Kram dabei habe. Und genau, da muss man eben wirklich gucken, dass man Sachen mitnimmt, die vielseitig einsetzbar sind. Und ich werde zum Beispiel diesmal nicht meine großen Wanderschuhe mitnehmen, weil die immer ziemlich viel Platz weggenommen haben und schwer sind. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich mir so ein, ich habe schon so ein paar Schuhe, aber da bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit. Also ich will so eine Art Trailrunning beziehungsweise Halbwanderschuhe heißen die. Also so einen halb hohen Wanderschuh. Vielleicht kaufen. Also irgendwas, womit ich gut wandern kann, womit ich auch so gut zu Fuß bin, aber was ich auch so ein bisschen wie so ein Sneaker anziehen kann, dass ich nicht noch extra Sneaker mitnehmen muss. Da muss ich aber wirklich gucken, dass ich irgendwas Gutes finde, weil es kommt leider erschwerend hinzu, dass ich auch noch ein bisschen eitel bin. Und wenn die nicht so schön aussehen, fühle ich mich nicht so wohl, aber ich will mich auch wohlfühlen. Und dann werde ich auf jeden Fall noch ein paar mittelsexy Sandalen, so Wandersandalen mitnehmen. Die
Ja,
sind
das wird
wirklich nicht
praktisch.
so schick,
Die
aber die
sind
habe
ja
ich schon
wieder im
anprobiert.
Kommen, insofern.
Das stimmt. Also ich wollte gerade sagen, vielleicht passen sie in diesen Granola-Girl-Look. Und ich muss sagen, die sind sau bequem, wirklich.
Ja.
Also ich hatte die bisher nur in der Wohnung an, aber die sind wirklich bequem. Und eigentlich, ach, irgendwie finde ich sie auch ganz funny. Und ich glaube, gerade so für Südostasien ist das ganz praktisch, weil es luftig ist, aber gleichzeitig hat man trotzdem so halt ein ganz gutes Fußbett und man kann damit eine Weile laufen.
Voll.
Und dann kommt halt nur noch ein paar Flipflops mit, so für Dusche und sonst was. Ja, da versuche ich halt wirklich, mich einzuschränken. Und vielleicht muss ich mal den Rucksack vorpacken, dass ich mal wirklich gucken kann, wie viel kann ich so mitnehmen.
Ja, genau.
Hab halt immer das Gefühl, ne, desto größer der Rucksack ist, man macht den ja so oder so voll. Also da muss ich wirklich nochmal schauen. Ansonsten natürlich so klassischer Kram, natürlich Pass, Impfpass, Kopien von allen auf jeden Fall mitnehmen. Uns wurde
Ja,
jetzt
guter
auch schon
Punkt.
mehrfach empfohlen, dass mein Freund quasi die Kopien von meinen Pässen und meinem Impfpass dabei hat und andersherum. Dass, wenn irgendwas verloren geht, dass auch die andere Person das einfach von einem hat. Karten natürlich, klar. Und auch auf jeden Fall
Oh ja,
Passfotos dabei
unbedingt.
haben für die Visa, ne? Ich glaube, das Thema hatten wir sogar ganz am Anfang mal in Nepal. Also da hatten wir, glaube ich, sogar auch welche dabei,
Ja,
meine ich.
stimmt, das war ein Ding.
Haben sie natürlich nicht gebraucht, aber.
Echt? Ich glaube schon. Ich glaube einmal auch für die SIM-Karte, für irgendwas brauchten wir das.
Also für die SIM-Karte auf jeden Fall nicht, da weiß ich noch, in was für einem Lädchen wir die gekauft haben.
Ja,
Das wird da
aber in meinem
definitiv kein,
Kopf
aber.
sicher. Ja, egal. Wie auch immer, wir brauchen. Ja, es ist auf jeden Fall gut, welche dabei zu haben.
Ja, so, auf jeden Fall. Ansonsten auf jeden Fall eine Reiseapotheke, das Thema hatte ich ja eben schon. Da werde ich mich auch noch mal ein bisschen informieren und auf jeden Fall großzügig was mitnehmen, weil ich denke immer so, alles, was man dabei, also lieber ein bisschen besser vorbereitet. Und ich denke
Ja,
gerade so
voll.
auf sowas wie Kohletabletten oder Imodium und
Oh Gott,
Schmerztabletten und
ja.
alles so. Lieber ein bisschen vorbereitet sein, was das angeht, denke ich mir so. Und ansonsten natürlich die ganze Technik, die man eben so dabei haben will, eine Powerbank, ein Adapter. Wir werden auf jeden Fall noch wir haben uns jetzt noch so ein, wie heißt nochmal dieses PackSafe oder so, weißt du, das
Ja,
du auch hast,
genau.
was man so, genau, das trägt man ja unter der Kleidung, dass man da so ein bisschen was an Wertsachen verstauen kann,
Ja, voll
wenigstens
gut.
so die Karten, vielleicht ein bisschen Bargeld und so, einfach fürs Gefühl, dass man so ein paar Wertsachen unter der Kleidung tragen kann. Und ansonsten haben wir uns jetzt noch einen Wasserfilter bestellt.
Ja,
Das
voll
ist ja auch
gut.
eine Wissenschaft für sich. Da kann man
Ja,
sich ja wirklich dumm und
naja.
dämlich suchen. Und da haben wir jetzt einen ganz guten gefunden. Und das ist halt, finde ich halt voll die gute Sache, weil Trinkwasser, also so das Wasser aus dem Hahn, sollte man jetzt nicht in den meisten Ländern trinken. Und dieser Filter filtert aber eben wirklich angeblich 99,99% der Bakterien und allem Möglichen da raus und soll auch so ein bisschen den Chlorgeschmack, wenn der doch da drin sein soll, so ein bisschen neutralisieren. Und das wäre halt voll die gute Sache, dass wir eben auch dann einfach so das Wasser da trinken können mit
Ja,
einem
voll.
guten Gefühl. Und ich finde es
Spart auch
halt
wieder
schon,
Geld.
es spart Geld und vor allem spart es auch Plastik, dass man nicht immer
Stimmt.
dann die ganzen Wasserflaschen oder Kanister kaufen muss. Da muss man die wieder mit rumschleppen. Also das fände ich schon deutlich praktischer. Und das ist auf jeden Fall was ich glaube, was man weltweit ganz gut einsetzen
Ja.
kann. Ja, ich glaube, das ist so der Hauptanteil. Klar, ich muss jetzt ja nicht erklären, dass man seine Zahnbürste einpacken sollte und
Nee, klar.
Unterhosen, aber.
Ja, ich meine, so Hostel Essentials wahrscheinlich trotzdem, ne? Irgendwie ein Schloss und dies und das. Das haben wir auch alles in unserem
Genau,
Hostel-Schrank
genau.
drin.
Das sind jetzt erstmal genau so das Grobe, die Hauptsachen, auch so die Sachen wie, was ich jetzt meinte mit Filter oder diesem PackSafe, das sind jetzt auch Sachen, die wir uns extra kaufen. Weil man eben ja auch gucken muss, was man. Also das ist so für mich einfach, das gibt mir dann nochmal so ein gutes Gefühl. Und ansonsten, glaube ich, muss da jeder für sich selbst wissen, ob man jetzt noch ein extra Nackenkissen braucht oder was weiß ich. Aber ich glaube, man kann sich da schon auch dumm und dämlich shoppen, absolut. Also so, was wir immer noch so sagen, brauchen wir noch das für die Weltreise? Ach, das könnten wir noch kaufen. Und im Endeffekt denke ich so, das muss aber auch alles in diesen Rucksack passen. Ist natürlich auch super individuell. Und das wäre nur, wie gesagt, so das Wichtigste, was mir so eingefallen ist, woran ich so denken würde. Ja, so viel dazu.
Ja, krass. Also ich bin zutiefst beeindruckt, dass du dich mit dem ganzen Kram auseinandersetzt. dass du dich einem stellst. Ja, nee, aber total. Und ich finde es einfach super cool, weil das, finde ich, nochmal beweist, wie sehr du es machen möchtest, wie sehr du an dieser Weltreise halt hängst. Und bevor wir jetzt einfach uns verabschieden, will ich auf jeden Fall von dir noch wissen, worauf freust du dich denn besonders? Nicht mal unbedingt so landmäßig, also kannst du mir auch gerne erzählen, auch überhaupt so Reiseroute und sowas. Ich wette, alle, die bis hierher gehört haben, sind jetzt auch so, oh mein Gott, aber wohin genau und wann und was? Aber das wird sich ja auch alles noch ein bisschen klären im Laufe unserer nächsten Weltreisefolgen. Aber auch so
Absolut.
insgesamt, worauf freust du dich besonders? Was ist das an der Weltreise, von dem du glaubst, dass es dich besonders begeistern wird?
Also ganz unabhängig von den Ländern freue ich mich am meisten darauf. Also ich sehe das so ein kleines bisschen als so eine Challenge für mich, weil ich bin ja schon jemand, die sehr vorbereitet ist. Ich habe ja auch super Spaß einfach am Plan und deswegen macht mir diese ganze Vorbereitung ja auch irgendwie total Spaß. Aber das ist für mich, wie gesagt, die Herausforderung, mich mal so komplett auf was Neues einzulassen. Und ich würde auch gerne einfach mal ein bisschen unvorbereitet sein. Ich weiß überhaupt nicht, ob das wirklich klappt, aber ich freue mich auf maximale Freiheit und auf maximale Unabhängigkeit. Also wir sind klar, wir sind zu zweit unterwegs, wir müssen aufeinander achten und wir müssen auch darauf achten, wie so die äußeren Begebenheiten sind. Aber ich finde diese Vorstellung, einfach mal zu schauen, wo zieht es mich als nächstes hin, was mache ich als nächstes? Und nicht für alles immer einen Plan haben und einfach mal ganz flexibel, einfach mal ganz spontan gucken, worauf man Bock hat und sich wirklich darauf einzulassen und so ein bisschen treiben zu lassen, sich von nichts abhängig zu machen, sondern einfach nur so auf sein Gefühl zu hören und natürlich auch ein bisschen auf das Gefühl der anderen Person. So, worauf haben wir jetzt beide am meisten Lust und sich so dieses treiben lassen und das
Ja,
so
ich liebe es.
auskosten und so. Das ist auch wirklich sowas, also ich freue mich da erstens drauf und zweitens nehme ich mir das auch wirklich so vor, weil ich weiß, dass es für mich nicht immer leicht ist. Deswegen ist es für mich auch so einfach so eine kleine Challenge, einfach mal so, ja, gucken, wie das so funktioniert und ob ich das hinkriege und ob sich das so leicht anfühlen kann, wie ich es gerne hätte, ob ich das hinkriege. So, und dass ich da nicht so immer so verkopft so denke, und was machen wir jetzt als nächstes? Darauf freue ich mich. Und ich freue mich halt wirklich drauf, wenn ich das so als Herausforderung annehme, dass ich daraus noch irgendwie, dass ich da noch was lernen kann. Und ich habe so das Gefühl, diese ganze Reise wird so. Also für mich ist halt einfach gerade so langes Reisen unterwegs sein, gerade Backpacken und das ist einfach so für mich so ein Wachstumsprozess. Ich meine, das hatten wir auch schon
Ja,
ganz
immer.
oft, dieses, wie man sich selbst weiterentwickelt, über sich hinauswächst und so. Und
Ja, voll.
ja, das vielleicht auch so zu zweit, das schweißt einen natürlich auch nochmal so
Klar.
dann als Reiseduo und auch so einfach persönlich so zusammen und wie wir da auch zusammen vielleicht dran wachsen und uns weiterentwickeln können. Und das finde ich irgendwie voll aufregend und darauf freue ich mich.
Ja,
Das, ja.
völlig verständlich. Es klingt so, 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 so toll. Und ich glaube, da wird noch so viel passieren. Ich meine, wir hatten es auch schon mal gesagt, auch mit Blick auf die Vorbereitung. Am Ende wird super viel Unerwartetes passieren, was ja auch genau
Absolut.
das ist, was man will, wenn man so etwas plant und angeht. Und insofern, wahrscheinlich werden wir auch am Ende, wenn wir, keine Ahnung, in anderthalb oder noch länger Jahren mal eine Folge dazu machen, Rückblick auf die Weltreise. Dann werden wir wahrscheinlich sagen, boah, das und das, daran hätten wir so, also hättet ihr sowas von noch denken sollen. Oder das und
Ja.
das dachtet ihr, wäre total wichtig, aber war total unnötig. Also hinterher ist man immer
Absolut.
schlauer, aber es ist super cool einfach. Ja, dass ihr euch das einfach ermöglicht, dass ihr diesen Traum wirklich in die Realität umsetzt. Und ich finde es ultra inspirierend und hoffe, dass unsere HörerInnen auch inspiriert sind, genau wie ich.
Oh, das waren super schöne Schlusswörter und Worte so. Und ja, ich hoffe, es war auch ein bisschen interessant und nicht nur zu bürokratisch und Checklisten runtergerattert. Ich hatte auf jeden Fall voll viel Spaß. Ich habe auch bei der ganzen Vorbereitung einfach immer noch voll viel Spaß und es würde mich voll freuen, wenn wir so, ja, quasi so in den nächsten Monaten immer mal wieder so ein Update machen. Ich hoffe, es ist für dich, Sophia, und für alle, die zuhören, auch irgendwie spannend, das so ein bisschen
Natürlich.
zu begleiten. Ich finde das einfach alles super
Ja,
aufregend
na
und
klar.
einfach cool. Und
Ja, es wird fantastisch.
Hat einfach Spaß gemacht. Und macht Spaß. Macht immer noch Spaß.
Macht Spaß und wird auch weiterhin Spaß machen. Und wenn ihr dabei sein wollt und Sophie auf ihrer großen Weltreise begleiten wollt, dann folgt uns gerne, folgt unserem Podcast, gebt uns gerne eine Bewertung und folgt uns auch gerne auf Instagram. Da heißen wir soweit so gut unterstrich Podcast und auch auf TikTok, gleicher Name. Wir werden ganz viel berichten, beziehungsweise Sophie wird ganz viel berichten von unterwegs. Mhm. Wie gesagt, die ganzen Tipps zur Vorbereitung werdet ihr zumindest zu einem gewissen Teil auch dort finden und vor allem natürlich ganz viele Insights und Anekdoten. Und ich bin super gespannt und freue mich und freue mich auch nächstes Mal weiter mit dir zu quatschen, Sophie.
Ich freue mich auch. Danke, danke, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.